HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Rund 76.000 Handwerksbetriebe gibt es bei uns in Hessen und die leiden immer mehr unter verschiedenen Belastungen. Da ist der Ukraine-Krieg, da sind unterbrochene Lieferketten und da ist auch eine hohe Inflationsrate, unter anderem. All das verändert die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Betriebe und wie es zu den Entwicklungen gekommen ist, was der Materialmangel macht und wie das Handwerk auf das Jahr 2023 schaut, das ist auf einer Pressekonferenz des Hessischen Handwerkstages besprochen worden. Aus Wiesbaden berichtet Timo Kurt.
Es wird gebohrt, es wird geklopft und am Ende geht irgendwo das Licht an. So sieht seit über 30 Jahren der Arbeitsalltag von Elektrotechniker Hans-Joachim Hankewitsch aus. Der Handwerker aus Wiesbaden mit eigenem Betrieb hat gerade mal wieder alle Hände voll zu tun.
Also momentan haben wir 5 Baustellen, also Projekte im Prinzip in dem Sinn, so wie hier, dass wir Umbauen machen und halt einige an Kundendienst arbeiten, ja, kleinere Aufträge.
An Kunden mangelt es dem Elektriker gerade nicht. Er ist froh, wenn er die bestehenden Auftragsbücher abarbeiten kann. Denn seit der Corona-Krise und dem Ukraine-Krieg haben er und sein Team mit neuen Problemen zu kämpfen. Zum Beispiel mit Lieferengpässen und langen Wartezeiten.
Die größten Baustellen ist eigentlich ganz klar Materialknappheit. Das heißt also, wir haben immer das Problem, dass wir Lieferschwierigkeiten haben. Ganz extrem ist es bei Zähleranlagen. Es ist oft, dass wir da das Material nicht schnell genug beibekommen.
Doch das Material kommt nicht nur zu spät, es wird auch noch teurer. Manche Betriebe sprechen von Kostensteigerungen um die 40%. Als wäre das nicht genug, schwanken die Preise für diese Materialien dann auch noch stark, wie der Präsident des Hessischen Handwerkstages Stefan Füll schildert.
Im Moment bewegen wir uns in der Situation ähnlich wie an Tankstellen. Sie haben morgens einen hohen Preis, der kann sich aber schon im Laufe des Tages wieder verändern. Und die verändern sich ja jetzt nicht im niedrigen einstelligen Bereich, sondern da sind schon gravierende Sprünge drin. Und das ist natürlich unkalkulierbar und verunsichert viele Betriebe, langfristige Angebote überhaupt abzugeben.
Die große Weltpolitik hat viele kleine Handwerksbetriebe voll erwischt. Sie tun sich deshalb schwer damit, positiv in die Zukunft zu schauen. Nebenbei zieht sich auch noch der Fachkräftemangel fort. Es gibt zu wenig Bäcker, zu wenig Kfz-Mechaniker und auch zu wenig Maler. Allein in Hessen fehlen laut dem Hessischen Handwerkstag über 15.000 Fachkräfte in handwerklichen Berufen. Stefan Füll wirbt deshalb auch dafür, Menschen aus dem Ausland anzuwerben.
Aber ich glaube, wir kriegen das Problem anders nicht gelöst und wir müssen da schon über die Grenzen wahrscheinlich auch Europas hinaus gucken. Denn in Europa haben wir überall die gleiche Situation, weil die Geburtenunterschiede jetzt nicht so unterschiedlich sind wie vielleicht zu Afrika oder arabischen Ländern.
Natürlich würde sich der hessische Handwerkspräsident auch sehr darüber freuen, wenn hier in Hessen wieder mehr Menschen einen Handwerksberuf ergreifen. Er selbst hat sich vor gut 40 Jahren zum Maler und Lackierer ausbilden lassen.
Ich habe das Abi damals abgebrochen und am nächsten Tag die Lehre begonnen. Habe es nie bereut gehabt, es zu machen und sowas. Ich glaube, es ist einfach was, wo man schnell Erfolg sieht. Wir haben ja den großen Vorteil im Handwerk, wenn wir abends von der Arbeit heimkommen, sehen wir, was wir gemacht haben. Und wir haben nicht so einen Bürojob, wo der Tisch am nächsten Morgen zwar genauso voll aussieht, aber ich gar nicht sehe, was habe ich denn heute eigentlich gemacht.
Vielleicht lassen sich mit solchen Argumenten ja bald ein paar mehr junge Menschen für einen Handwerksberuf begeistern.
Wie geht es dem hessischen Handwerk und wie wird das kommende Jahr aussehen? Timo Kurt berichtete von der Jahrespressekonferenz in Wiesbaden. Vielen Dank. In Frankfurt soll der Fechenheimer Wald teilweise gerodet werden für den geplanten Riederwaldtunnel zwischen der A661 und der A66. Für den Lückenschluss also müssen Bäume dran glauben und ein Aktionsbündnis wehrt sich dagegen vehement. Der Einsatz und die Räumung und die Rodung im Wald, all das soll transparent gestaltet werden, sagt die Polizei. Dazu gab es eine Pressekonferenz. Mein Kollege Werner Schliericke, der hat am Nachmittag mit unserem Frankfurt-Reporter Frank Angermund gesprochen. Da hören wir jetzt noch mal rein und er hat ihn zunächst gefragt, wie direkt wir als Medien denn über die Räumung des Waldes in Frankfurt berichten dürfen, also wie nah Reporter eben auch dabei sein werden.
Na, ich sag mal so nah wie möglich. Wir dürfen zwar nicht alleine in den Wald, aus Sicherheitsgründen, wie es heißt, aber Mitarbeiter der Polizei werden uns in den Wald begleiten, damit wir uns eben ein Bild vor Ort machen können. Es wird O-Töne geben und da der Treffpunkt mit der Polizei auf einem Parkhaus sein wird, von dem aus man auch eine ziemlich gute Sicht auf das Geschehen haben wird, habe ich die Hoffnung, dass wir umfassend und authentisch berichten können. Aber wir werden auch die Sicht der Aktivisten geschildert bekommen und aus dieser Sicht und aus dieser Gemengelage dann so objektiv wie möglich berichten. berichten.
Die Polizei hatte ja auch parlamentarische Beobachter eingeladen, diesen Einsatz zu begleiten. Das ist eine ziemlich umfassende Öffentlichkeitsarbeit, die da gerade betrieben wird. Welche Motive hat die Polizei?
Naja, die Polizei hat ja bei solch einer Räumung den schwarzen Peter. Sie sorgt dafür, dass Menschen, die demonstrieren, weggetragen werden. Sie muss dafür sorgen, dass der Wald geräumt wird, um gerodet zu werden. Und durch diese Transparenz versucht die Polizei natürlich zu belegen, dass sie neutral ist und dort nur ihren gesetzlich vorgeschriebenen Job, ihre Aufgabe erfüllt. Der Vorwurf, die Polizei wendet Gewalt an, der ist ja schnell erhoben. Wenn aber Beobachter verschiedener Parteien und Gruppierungen im Wald sind, können die ihre Sicht der Dinge schildern und Vorwürfe eventuell auch entgegentreten.
Wie hartnäckig wird denn der Widerstand der Aktivisten eingeschätzt oder anders gefragt, wie heftig könnten die Zusammenstöße werden zwischen den Aktivisten und der Polizei?
Naja, die Polizei hat heute gesagt, sie sei auf alles vorbereitet. Es seien viele erfahrene Kräfte dabei, die schon im Dannenröder Forst eingesetzt wurden. Bisher gäbe es keine Hinweise auf Bewaffnung der Aktivisten, beispielsweise durch Steine oder ähnliches. Dennoch schätzt Polizeipräsident Stefan Müller die Situation als gefährlich ein. Denn es sind Barrikaden errichtet worden am Boden und in den Bäumen. Die seien teils miteinander verbunden durch Seile. Und damit niemand zu Schaden kommt, kein Polizist, kein Aktivist, kein Journalist, will die Polizei ganz langsam und behutsam vorgehen. Aber natürlich rechnet sie damit, dass sich Leute in Bäumen anketten oder auch am Boden festketten. Und es wird Menschen aus Bürgerinitiativen geben, die zivilen Ungehorsam leisten. Und die werden dann auch von der Polizei weggetragen, wenn sie nicht freiwillig gehen.
Wann wird denn mit dem Beginn der Rodung und dann auch mit dem Beginn der Bauarbeiten gerechnet?
Den Termin der Räumung wollte der Polizeipräsident heute definitiv nicht verraten. Tatsächlich wird die Polizei bei ihrem Einsatz vom Kampfmittelräumdienst begleitet werden. Die müssen noch nach Blindgängern suchen. Könnte ja auch noch eine Bombe entschärft werden müssen. Ist ein Bereich geräumt und vom Kampfmittelräumdienst sondiert, dann wird der Bereich sofort gerodet. Während der Rodung wird die Polizei die Bereiche auch bewachen, damit eben nicht weitere Aktivisten einfach wieder in den Wald hineingehen.
Für den geplanten Riederwaldtunnel in Frankfurt soll ein Stück vom Fechenheimer Wald abgeholzt werden. Dagegen protestieren Klimaaktivisten. Die Frankfurter Polizei hat jetzt gesagt, wie sie mit einer Räumung dagegen vorgehen will. HR-Inforeporter Frank Angermund war das im Gespräch. Die Hygiene. In Restaurants, Küchen und Geschäften prüfen, das machen Lebensmittelkontrolleure. Die waren jetzt auch wieder in Frankfurt unterwegs und 9 Restaurants und ein Lebensmittelgeschäft sind vorläufig geschlossen, bis alles wieder in Ordnung ist. HR-Inforeporterin Saskia Klingelschmidt hat zusammengefasst, worum es genau ging und ich habe sie vor der Sendung gefragt, was die Kontrollen denn genau ergeben haben.
Ja, die Lebensmittelkontrolleure haben unter anderem starke Hygienemängel angemahnt, etwa beim Personal, aber eben auch bei verdreckten Küchengeräten. Es gab schmutzige Waschhauben fürs Geschirr und schließlich Schädlingsbefall wie Mäuseratten und Schaben. Allein das Ungeziefer wurde in 6 betroffenen Küchen bzw. Lagerräumen von Restaurants festgestellt. Außerdem wurde in einem Restaurant auf so einem Servierbrettchen für Käse so ein schimmelähnlicher Belag gefunden und in einem anderen, da lagerten durch Frost vergammelte Lebensmittel.
Auch Fleisch ist ja beanstandet worden, Dönerfleisch. Saskia, worum ging es da genau?
Die Inspektoren, die haben 4 Spieße mit Dönerfleisch beanstandet, 200 Kilo insgesamt. Diese wurden eben zum Zeitpunkt der Kontrolle ungekühlt und unhygienisch in einem Lieferwagen transportiert. Dieses Fleisch, das ist vernichtet worden. Ich habe heute mit dem Zuständigen von dem Veterinärwesen der Stadt Frankfurt gesprochen. Und da meinte man, dass man so viele Schließungen wegen gravierender Mängel zum Jahresbeginn auch schon lange nicht mehr hatte. Also da war man schon auch ein bisschen erstaunt darüber.
Im letzten Jahr gab es einen ähnlichen Fall. Da ging es um einen chinesischen Betrieb im Frankfurter Bahnhofsviertel. Ist das der gleiche Fall? Und was passiert denn mit den anderen Betrieben? Kannst du dazu bitte noch was sagen, Saskia?
Also nein, das ist nicht derselbe. Es handelt sich auch um ein chinesisches Restaurant, auch im Frankfurter Bahnhofsviertel, aber das ist eben nicht das aus dem letzten Jahr. Die anderen Betriebe bzw. Restaurants, die befinden sich unter anderem in den Stadtteilen Rödelheim, Sachsenhausen im Gallus oder eben auch in der Innenstadt. Und laut Amt ist es wohl so, dass viele Betriebe auch vorher schon mal im Fokus der Kontrolleure standen oder es Beanstandungen gegeben hat bzw. auch schon die ein oder andere vorangegangene Schließung oder Teilschließung. Aber generell sind diese Betriebe so lange dicht, bis alle Mängel behoben sind. Und wenn sie dann wieder öffnen dürfen, dann stehen sie natürlich weiterhin unter Beobachtung und werden häufiger kontrolliert.
Sagt Saskia Klingelschmidt zu aktuellen Lebensmittelkontrollen in Frankfurt. 9 Restaurants und ein Lebensmittelgeschäft sind vorläufig geschlossen. Dass es einen Vogel des Jahres gibt, wissen wahrscheinlich viele Leute, auch einen Baum des Jahres oder das Tier des Jahres. Aber es gibt auch die regionale Streuobstsorte des Jahres. Gekürt von der Landesgruppe Hessen des Pomologenvereins. Pomologen sind Obstbaumspezialisten. Ja, und in diesem Jahr ist die Obstsorte des Jahres ein Apfel, nämlich die sogenannte Bischofsmütze. Stefan Hübner stellt das Obst vor.
So hört er sich an, wenn man genüsslich in ihn reinbeißt. Eher mittelgroß ist er, der Apfel. Hellgelb mit roten Streifen, saftig und leicht würzig im Geschmack. Es ist Hessens regionale Streuobstsorte des Jahres 2023, die Bischofsmütze nach Richard Zorn.
Richard Zorn ist ein bekannter Pomologe in Hessen gewesen, der in Hofheim gelebt hat. Und dieser Pomologe hat Sorten gesammelt, unter anderem diese Sorte auch in einer Farblithografie in seinem Werk aufgegriffen und hat diese Sorte letztendlich auch ein Stück weit bekannt gemacht.
Sagt Marcel Karl aus Randstadt in der Wetterau. Auch er ist Pomologe, sprich Obstbaumspezialist und der stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe Hessen des Pomologenvereins. Die Bischofsmütze nach Richard Zorn hatte vor rund 100 Jahren ihre große Zeit. Dann geriet sie in Vergessenheit, bis der alte Tafel- und Kelterapfel nun Hessens regionale Streuobstsorte des Jahres 2023 wurde.
Der Job von einem Pomologen ist die Bestimmung von alten Obstsorten, aber auch natürlich die Erhaltung, dass man eben gezielt Sorten sucht, auch wiederfindet und dann eben diese Sorte durch Veredelung weitererhält.
Und sie dann etwa in Zusammenarbeit mit Baumschulen an andere Apfelinteressierte weitergibt. Marcel Karl beteiligt sich an dieser Arbeit. Die Bischofsmütze ist eine von rund 150 alten Apfelsorten, die der 37-jährige Erzieher privat hegt und pflegt. Insgesamt rund 2500 meist alte Apfelsorten gibt es in Deutschland. Etwa 70 davon sind regionale Sorten für Hessen. Diese Vielfalt ist eine wertvolle Genreserve, was auch wichtig ist für die Zucht künftiger Apfelsorten.
Denn so wie wir Menschen ja manch einer von uns besser mit der Wärme oder der Kälte zurechtkommt als der andere oder die andere, genauso ist es mit Kulturpflanzen auch, dass wir eben auch Einzelpflanzen haben, die besser mit Salz beispielsweise zurechtkommen oder mit Trockenheit oder Wärme.
Erklärt Volker Wissemann. Er ist der wissenschaftliche Leiter des Botanischen Gartens der Uni Gießen. Bleiben viele Kulturpflanzensorten erhalten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, aus ihnen Sorten züchten zu können, die beispielsweise dem Klimawandel standhalten.
Wenn wir keine Vielfalt hätten, könnten wir eben auch keine neue Vielfalt kreieren. Also Vielfalt ist wichtig, um überhaupt ja in einer sich ändernden Welt Neues entstehen zu lassen.
Die Bischofsmütze ist zum Obst des Jahres gewählt worden. Stefan Hübner hat den Apfel vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen zur Wochenmitte mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer zum Nachhören auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de. Bis zum nächsten Mal.